aussieht. Also man erkennt den Fan ganz genau. Dann kommen die in die Arena sozusagen und dann wird gesungen. Man kennt die ganzen Gesänge ganz genau von seinem Club. Und dann endlich betretet die Mannschaft, wie man so im Fußball sagt, den heiligen Rasen. Die Blicke der Zuschauer richten sich auf die Idole, die da wirklich vorkommen. Und sie werden verehrt wie Götter manchmal. Und plötzlich Elfmeter. Die Fans beugen den Kopf, drücken die Daumen. Manche sieht man, wie sie schon beten fast, dass der Ball ins Tor geht. Und auf der anderen Seite ist die andere Mannschaft genauso. Es wird gebetet, dass es nicht ins Tor kommt. Und ja, es ist unglaubliche Leidenschaft für das Spiel da. Die Fans spielen und gehen verrückt einfach. Es ist unglaublich. Und ich habe mich irgendwann gefragt, wenn ich heute so die Fans, Fußball, Musik, irgendwas höre, ich habe mich gefragt, hatte Jesus auch solche Fans gehabt, die verrückt danach waren, was er so gemacht hat? Denn es war ja wirklich nicht, ich sage jetzt mit meinen Worten, nicht normal, was da passierte, was Jesus wirklich tat. Die Wunder, das erlebte man da ja nicht jeden Tag. Und es war wirklich so, Jesus hatte wirklich eine Fangemeinde. Also sehr, sehr oft sind die Leute ihm nachgelaufen. Ja? Also es gab solche Augenblicke, wo an einem Tag berichtet die Bibel 5000 da waren. Für die damalige Zeit ist das eine Riesenmenge. Und das nur Männer werden beschrieben. Und sie haben ihn bejubelt, sie haben ihn gefeiert, denn er war ja wirklich etwas Besonderes. Sie wollten ihn sogar zum König machen. Sie wollten weitere Wunder von ihm erleben. Ihr kennt die Geschichte alle. Jesus vermehrt die 5 Brote und 2 Fische so, dass sich die ganzen Zuschauer, alle, die da sind, satt essen können. Nach dem Essen beschließen die Leute draußen zu übernachten, damit sie am nächsten Tag wieder bei Jesus hautnah sein können. Und Jesus hat eine riesige Fangemeinde. Zu der damaligen Zeit sehr, sehr viele. Und als die Menschen am nächsten Morgen aufwachen und wieder Hunger haben, schauen sie und suchen nach Jesus. Und schließlich wollen sie, dass er wieder so gratis Essen ausgibt. Es war ja toll gestern. Aber nirgendwo ist er zu sehen. Die Fans hoffen, dass sich die Show von gestern, die ganzen Wunder, das Ganze wiederholt. Und nach einer Weile, kapieren Sie, Jesus mit seinen Jüngern ist nicht da. Der hat sich auf der anderen Seite des Sees abgesetzt. Und als sie Jesus endlich wieder einholen, haben sie einen Bärenhunger. Denn sie haben ja nicht gefrühstückt. Sie haben gezwungenermaßen alles ausgelassen und haben bis zum Mittag gewartet. Aber Jesus macht Schluss mit diesen Erwartungen. Er verteilt jetzt kein Gratisessen. Er sagt zu ihnen, und das lesen wir in Johannes 6, 26, ich weiß, weshalb ihr zu mir kommt, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Jesus weiß ganz genau, dass die Menschen die Strapazen und Mühe nicht etwa deshalb auf sich genommen haben und ihm nachgelaufen sind, ihm nachgegangen sind, weil sie verstanden haben, wer er ist und was er tut, sondern weil sie einfach ein Gratisessen haben möchten. Wollten sie Jesus oder interessierten sie sich nur dafür, was er tun kann? Einige Sätze später bietet Jesus sich selbst an, aber die Frage ist, ist das den Leuten genug? Er sagt, Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot, sagen die. Oder baten sie ihn. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder Hunger leiden. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Plötzlich ist Jesus das Einzige, was auf der Speisekarte steht. Die Leute müssen sich entscheiden, ob es ihnen genügt, oder ob sie Appetit irgendwie auf irgendwas anderes haben. Am Ende des Kapitels lesen wir in Vers 6, 66, nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm nachgefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. harte Worte. Es hört sich nach einer Hingabe und Opfer an. Also lassen sie Jesus liegen und sagen, nee, das ist jetzt zu viel langsam für mich. Also die Show gestern, die war ja super, aber das heute, da muss ich ja was aufgeben in meinem Leben. Na, das kommt nicht in Frage. Und mir fällt auf, dass Jesus ihnen gar nicht nachläuft. Er sagt nicht, bitte, bitte, kommt zurück, ich brauche euch alle, es war ja super gestern, so viele Zuschauer, so viele, denen ich das Wort sagen kann. Er formuliert seine Worte nicht vorsichtig, um den Leuten irgendwie Honig um den Mund zu schmieren. Er schickt seine Jünger nicht mit dem Auftrag, los den Menschen nachzulaufen, damit sie irgendwie kreative Flyer verteilen mit Gratisessen, Dessert und ihr könnt das Teller selber füllen. Jesus macht alles. Macht er nicht. Er scheint ihm nichts auszumachen, dass seine Popularität im Keller ist. Jesus ging es nicht um Anhängerzahlen. Jesus ging es nicht um eine Fangemeinde. Ihn interessierte, wie ernst die Menschen es mit ihm meinen. Es ging ihm immer um die Bereitschaft der Menschen, ihm nachzufolgen. Ihr habt heute wundervolle Verse bekommen, ihr zwei. Da sind die. Birgit, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jesus sagt, ich schenke dir ein neues Leben. Lass das Alte liegen und nutz das Neue mit neuen Möglichkeiten. Das ist nicht ein Update von deinem alten Leben. Nein, nein, das ist was Neues. Und Jürgen, für dich, dort heißt es, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben hat. Diese Verse, meine Lieben, kann man nicht als Fan leben. Man kann ihn nicht als Fan von Jesus leben. Als einfach einer, der sagt, na, Jesus ist okay. Die kann man nur verstehen und leben, wenn ihr Jesus nachfolgt, wenn ihr seine Nachfolger seid und werdet. Und heute geht es um Nachfolge, um die lebendige Beziehung mit Jesus. Und ich bete, dass du heute, nicht nur ihr zwei, sondern alle, die hier sitzen, dass dieses Wort heute euch zu Jesus näher bringt, ein Stückchen näher. Auch wenn ihr sagt, aber ich bin doch bei Gott. Ja, aber in der Beziehung mit ihm noch näher kommt. Um ein Nachfolger Jesu zu sein, muss man verstehen, was ist überhaupt Nachfolge? Manche würden sagen, naja, Nachfolge bedeutet Jesus dienen, von allem Herzen sich richtig einsetzen. Und das ist auch richtig. Aber zuerst heißt Nachfolge einfach mit Jesus sein. Einfach in seiner Nähe sein. Mit ihm Zeit verbringen. Jesus hat Jünger gehabt, aber er hat sie nicht sofort in die Arbeit geschickt und hat gesagt, so ihr 12, ich habe euch gerade zu mir geholt, also du und du und du, ihr seid Jünger, jetzt geht hin und heilt die Menschen. Die würden überfordert sein. Nein, er hat mit ihnen erstmal Zeit verbracht. Er hat mit ihnen geredet, er saß mit ihnen, er hat gebetet, er hat gegessen mit ihnen. Er hat ihnen gezeigt, was es heißt, mit Gott den Tag zu verbringen. Jesus ist nicht mehr unter uns aus Fleisch und Blut wie damals. Aber wir haben Jesus durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, in unserem Leben. Und da will er ganz nah dir heute sein. Und er hat versprochen, bis ans Ende der Welt werde ich mit dir sein. Nicht bis heute Abend, nicht bis deine Laune ganz oben ist und danach nicht, weil du heute echt komisch bist und irgendwie depressiv schon bist. Nein, er hat gesagt, bis ans Ende der Welt. Egal wie abgrundtief du fällst heute, ich werde ganz tief mit dir unten sein. Ich werde an deiner Hand sein. Und deswegen wird er auch zeigen, er wird dir zeigen, wo dein Weg hingeht. Vielleicht sagst du als Christ, vielleicht sagst du heute als Nachfolger Jesus, wo geht's jetzt lang? Jetzt bin ich in der Gemeinde, jetzt los geht's. Wohin? Was soll ich tun? Er wird mit dir sein. Er wird dir es zeigen. In ganz schweren Zeiten und in guten Zeiten. Und dabei wird er selber dir ein Vorbild sein. Egal, wohin er dich führt. Unser Text heute Steht in Johannes 12, 23, 28. Sehr einfach. Sieht so groß aus, aber ist eigentlich ganz schnell zu lesen. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Jesus sagt, wo ich bin, da soll mein Diener sein. Das ist dein Weg. Da führt die Nachfolger hin. Er will Gemeinschaft haben. Er will dir ganz nahe sein. Und das Erste, was wir sehen, Nachfolge oder Fan, so heißt einfach der Titel. Das Erste ist, sich hingeben für Jesus. Wenn du ein Nachfolger Jesus sein möchtest, dann musst du dich hingeben für Jesus. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wann fühlt ihr euch Gott sehr nah? Wann ist das? Dann würden manche sagen, naja, wenn es mir richtig so gut geht, wenn ich richtig eine gute Laune habe, richtig auf dem hohen Niveau bin, dann ja, merke ich, Gott ist mir ganz nah, er geht mit mir, er kämpft mit mir. Ein anderer würde sagen, wenn ich so richtig geliebt mich fühle von allen, wenn ich drumherum so angenommen werde, dann fühle ich, dass Gott etwas für mich macht. Ein anderer würde sagen, wenn ich richtig so beschenkt werde oder gesegnet wurde, dann spüre ich, dass Gott das tut. Und das ist toll, wenn du dich so fühlst. Das ist toll, wenn das so ist. Und das gehört zum Leben, dieses Gefühl und dieses Denken. Das sind gute Erfahrungen, die du machst mit Gott. Und schön, dass du dabei nicht vergisst, Gott zu danken und hinter dem allen Gott siehst. Aber der Weg mit Jesus sieht auch ab und zu anders aus. Er hatte die letzten Jahre, wo Jesus hier auf der Erde war, das lesen wir in der Bibel, nicht so ein schöneres Leben. Er wurde beschimpft, er wurde bespuckt, er wurde geschlagen, wurde grausam gefoltert und schließlich grausam am Kreuz ermordet. Mit Jesus zu leben heißt auch mit ihm zu sterben. Bereit sein, einen schweren Weg auf sich zu nehmen. Jesus sagt in Vers 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, das steht für ein Leben, das ein Mensch aufgibt und für Gott lebt. Siehe, das Neue ist geworden. Das Alte ist vergangen. Und dann kommt dieser Satz, wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Das hört sich hart an. Wer sein Leben hasst. Das bedeutet nicht, sich als Fehler zu sehen oder als Verlierer zu sehen, auf allen Ebenen. Nein, das bedeutet, sein Leben nicht zu hoch einschätzen. Bereit sein, es wegzugeben. Aber auch das hört sich hart an, sein Leben wegzugeben. Aber genau das tat Jesus. Und genau das haben seine Jünger getan. Und heute erleben die Gemeinden in manchen Ländern, wofür wir heute gebetet haben, genau das. Verfolgung und Tod. Nicht einfach so, weil die unsympathisch, radikal und hart sind. Nein, sondern einfach, weil sie eine Bibel in der Hand haben. Oder weil sie einfach in die Gemeinde gehen. Weil sie einfach an Jesus glauben möchten. Einfach deswegen. Und die Frage, die jeder Christ, der Jesus nachfolgen möchte, sich selber beantworten oder stellen muss, ist, bin ich ein Fan von Jesus der ihm einfach zujubelt, aber morgen mit ihm nichts zu tun haben möchte, weil Jesus etwas von ihm fordert? Oder möchte ich ihm nachgehen? Bin ich bereit, mein Leben so hinzugeben wie Jesus? Sind wir auch so, so wie ein Weizenkorn, das stirbt, von dem Jesus hier spricht? Bei der Taufe habt ihr uns heute gezeigt, was in eurem Leben passiert ist, was Jesus getan hat. Man hat sich einmal bekehrt und sein Leben Jesus übergeben. Das Alte ist gestorben, das Neue ist geworden. Man hat sich einmal getauft, um zu zeigen, das alte Leben, das ist begraben. Es wurde für tot erklärt. Und jetzt geht es, jeden Tag zu leben in der Nachfolge zu Jesus. Und das nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen. Doch ein anderer fragt jetzt vielleicht, was heißt das denn jetzt? Glaubensfreiheit und Christenverfolgung haben wir doch draußen, nicht in Deutschland. Es ist doch alles gut. Und Gott sei Dank, dass in Deutschland so eine herrliche Zeit gerade ist, dass wir keine Verfolgung haben, dass wir heute frei hier sein dürfen. Dafür haben viele Menschen vieles getan in Deutschland, dass es so bis jetzt noch immer so ist. Aber so eine Zeit wie hier in Deutschland, biblisch gesehen, ist das eine Ausnahme. Das ist wirklich so. Denn die Bibel beschreibt uns nicht solche herrliche Zeiten. Sie beschreibt nicht, dass es immer so sein wird, dass es normal ist. Und wir müssen der Wahrheit ins Auge schauen, heute ist das so, aber es kann in Deutschland irgendwann auch der Fall kommen, dass das verboten wird. Wenn du sagst, das kann nicht sein, in den anderen Ländern wurde es auch oft gesagt, das kann nicht sein. Und es kam. Aber wenn wir auch keine äußeren Verfolgungen haben, die Frage bleibt, bin ich bereit, mich hinzugeben für Jesus? Auch wenn da etwas in mir stirbt? Und was kann das sein? Was kann da überhaupt sterben, wenn das nicht das Körperliche ist hier in Deutschland? Was kann da sein? Naja, es kann zum Beispiel dein guter Ruf sein, was da abstirbt. Wir wollen beliebt sein, hört doch. Wir wollen alle beliebt sein, das ist normal. Wir wollen angesehen werden. Wir wollen nicht kritisiert werden, nicht abgelehnt werden in der Gesellschaft. Wir wollen angenommen werden. Nachfolge heißt, Unbequemes ab und zu annehmen. Das Kreuz war damals kein Schmuckstück wie heute. Man hat es nicht an eine Kette gerne getragen. Das ist nicht schlimm, dass du das trägst. Das ist ein gutes Zeichen. Aber früher war das ein Folterwerkzeug. Und Christsein damals war kein Zuckerschlecken. Das war richtig hart. Die Fans, die strengen sich im Stadion nicht an. Wenn die Mannschaft verliert, dann ist das schon schlimm. Man weint vielleicht ein bisschen, ja, als Fan. Aber morgen geht es weiter und naja, das nächste Spiel ist schon bald. Aber als Spieler, wenn man verliert, das kostet Schweiß, Kraft, das ist richtig deprimierend. Aber wenn du ein Nachfolger Jesu sein willst, musst du da durch und zu dem stehen, was Jesus in der Bibel auch sagt. Auch wenn es anders ist und den anderen nicht so passt. Manche sagen jetzt vielleicht, das ist doch so unmissionarisch. Wir sollen doch lieb zu den anderen sein. Wir wollen doch Menschen gewinnen und nicht vertreiben. Müssen wir da nicht schöne Dinge reden? Müssen wir da nicht das Evangelium weniger radikal darstellen? Vielleicht ein bisschen verlockender die Bibel lesen? Sollen wir nicht irgendwie über Jesus angenehm reden, nur die besten und die guten Seiten der Bibel zeigen, wie wundervoll Gott ist? Wenn du so denkst, dann hast du etwas nicht ganz verstanden. Das Evangelium ist so, wie es ist, das ist das Beste, was es gibt. Das Allerkostbarste, was es gibt, was das Beste, was Gott geben konnte. Und man kann es nicht verschönern. Man kann es nicht mit etwas umschreiben, was noch schöner macht. Das ist schon wundervoll. Denn Gott selber gibt sich in seinem Wort. Wir wollen natürlich Menschen für Jesus gewinnen. Darum sollen wir auch niemanden verärgern, weil wir schuldig sind und weil wir Fehler haben und weil wir lieblos sind. Aber da, wo die Bibel eindeutig ist, und dazu gehört das Evangelium, müssen wir auch eindeutig dazu stehen und das sein. Mit einem weichgespülten Evangelium gewinnen wir niemanden. Damit gewinnen wir die Menschen, die einfach sagen, oh ja, die Kirche, die Gemeinde ist ganz gut, Jesus ist okay. Nicht so radikal. Und deswegen werden sie auch nicht den Grund haben, sich an Jesus zu wenden oder mit Jesus eine Beziehung anzufangen. Höchstens werden die Menschen nur Sympathisanten sein. Und ich sage dir heute ganz klar, um vor Gott am Ende deines Lebens zu bestehen, reicht es nicht, Jesus irgendwie okay zu finden oder irgendwie gut. Er möchte, dass du ihm nachgehst. Und deswegen müssen wir eindeutig von ihm reden, auch wenn wir dabei manchen vielleicht nicht gefallen werden oder unser Gesicht verlieren werden. Manches Sterben findet nicht in der Öffentlichkeit statt, sondern in meinem verborgenen Leben auch. Das bedeutet zum Beispiel für mich, mich für Jesus einsetzen und dabei auf irgendwas in meinem Leben vielleicht zu verzichten. Vielleicht finanziell auf etwas zu verzichten. Vielleicht zeitlich. Vielleicht in manchen Hobbys zurücktreten. Wisst ihr, ich weiß, dass keiner hier so ist. Da bin ich mir sicher. Aber manche Menschen spenden nur, wenn was übrig bleibt. Und oft ist das auch mit der Zeit. Man spendet Jesus eine Zeit, wenn ich gerade so Zeit habe. Etwas ist übrig geblieben am Tag. Wenn Zeit übrig bleibt, dann kann ich etwas in der Gemeinde auch tun. Dann kann ich ein bisschen mitarbeiten. Aber wenn der Tag gut gefüllt ist, nee, dann sollen die anderen es machen. Oft sehe ich die Christen, die sagen, ich habe keine Zeit für Dienste, ich habe keine Zeit für Gemeinde. Aber ich habe Zeit zu reisen, zu Hause zu bauen, vielen Hobbys attraktiv, akribisch, leidenschaftlich nachzugehen. Da frage ich mich ab und zu, warum hast du dafür Zeit? Keiner soll hier überfordert werden. Aber ich meine, wo bleibt Jesus und wo bleibt Gemeinde in deinem Leben? Vielleicht solltest du dir da ab und zu die Frage stellen. Und hier muss etwas in mir sterben. Meine Faulheit, vielleicht ab und zu meine Bequemlichkeit, meine Disziplinlosigkeit, das muss ein bisschen zurücktreten. Und das Erstaunliche dabei ist, wenn du das tust, sobald wir uns auf eine Aufgabe mit Jesus einlassen, merken wir, wie Gott uns die Kraft gibt und uns segnet. Mit seiner Hilfe kann ich auch vieles anders besser machen, als ich dachte. Wenn du Jesus nachfolgst, wird Angst und Misstrauen Gott gegenüber, dass er dir die Kraft geben kann, einfach fallen. Du wirst sie bekommen. Du wirst Kraft haben. Jesus Nachfolger heißt, oder Nachfolger sein heißt, ich gebe mich hin und wenn es mich auch was kostet. Und es wird dich immer was kosten. Wir hatten in der Bibelschule einen Lehrer gehabt, das war Paul Timblin. Und Paul Timblin war so, er hat gesagt, wisst ihr, liebe Schüler, die Gnade von Jesus kostet euch nichts, aber die Nachfolge wird euch alles kosten. Und dann habe ich gedacht, wow, das sind harte Worte. Aber nach einer Zeit merkst du immer wieder, das kommt vor und das haut richtig rein. Nachfolge Jesus, Nachfolge mit Jesus, die kostet uns was. Das Zweite ist, wenn du Jesus nachfolgst, ist Frucht bringen mit Jesus. Also du merkst, sich hingeben für Jesus, Frucht bringen mit Jesus. Es dreht sich immer um Jesus. Jesus sagt in Vers 24, wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Nein, wartet mal, irgendwie sind wir hier. Nee, dann habe ich diesen Vers nicht. In Vers 24 sagt er, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Mit Frucht ist das hier nicht gemeint. Also nicht die Bananen in dem Fall oder die Äpfel oder die schönen Kürbisse oder die Weintrauben. Hier ist die geistliche Frucht gemeint, die Jesus hier anspricht oder die hier angesprochen wird. Das, was Gott aus dem Leben eines Jesu-Nachfolgers macht, Zuerst das, was sich in meinem eigenen Leben verändert. Zum Beispiel in dem Fall Dankbarkeit kann eine Frucht meines Glaubens sein. Das ist die Frucht des Geistes. Es steht nicht in der Bibel, dass es genau die Frucht ist, die Dankbarkeit. Aber wenn wir die Bibel studieren, werden wir merken, was die Frucht des Heiligen Geistes überhaupt ist. Das ist das Ergebnis von der Anwesenheit Gottes im Leben eines Christen und die Folge einer Nachfolge. Das ist die Frucht, wenn du dein Leben lebst und dankbar bist. Oder es heißt, dass andere durch mich zu Christus zum Beispiel kommen und werden. Ja, Harry ist unser wirklich in dem Fall heute ein Beispiel, was hier vorne stand. Das ist die Frucht. Wie soll ich das sagen? Ich will nicht sagen, dass ihr zwei Früchtchen seid, aber ihr seid die Frucht seines Glaubens an Jesus Christus. Und das ist so herrlich zu wissen, dass Jesus gewirkt hat. Mit Menschen über Gott reden oder dass Menschen durch mich materielle Hilfe vielleicht erfahren, das ist alles eine Frucht, was die Menschen haben. Und das Interessante ist, hier steht nicht, das Weizenkorn muss Frucht bringen. Das ist hier eine Aussage, es bringt Frucht. Das ist kein Befehl, das Jesus gibt, so ihr zwei, ihr müsst jetzt Frucht bringen. Nein, er sagt, wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr Frucht bringen. Wollt ihr es oder nicht, es wird da sein. Gott wird durch euch wirken, durch uns wirken. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, dann wird alles, was du tust, nicht umsonst sein. Es wird Folgen haben. Christ sein oder Christen stehen nicht unter Erfolgsdruck. Das ist so herrlich zu wissen. Wir haben keinen Erfolgsdruck. Wir müssen nicht sagen, oh, heute muss ich Frucht schaffen, sonst bin ich ein schlechter Christ. Nein, das musst du nicht. Gott wird nicht fragen, wie viele Menschen hast du bekehrt in deinem Leben. Gott wird nicht fragen, wie viele Dienste hast du in der Gemeinde übernommen. Gott wird fragen, warst du mir treu? Das ist alles. In 1. Korinther 4, 2 sagt Paulus, nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Das ist alles. Gott wird dich fragen am Ende deines Lebens, warst du mir treu? Die Frage ist nicht, wie viel du erreicht hast oder erreichen könntest, sondern ob ich bei Jesus und seinem Wort geblieben bin. Ob ich bei seiner Nachfolge oder in der Nachfolge zu ihm geblieben bin. Deswegen sagt Jesus in Vers 26, wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Und Jesus selbst ist der beste Beispiel. Er hat alles gegeben und seine Frucht ist groß. Viele Jünger, viele Gemeinden, viele Früchte des Evangeliums und sie reichen bis in die heutige Zeit, bis zu der heutigen Taufe. Eine Frucht der Mission Jesus sind wir alle. Wenn du heute hier sitzt und sagst, ach, ich habe so ein unbedeutendes Leben, ich habe so ein kleines Leben, ich kann nichts in meinem Leben, ich soll Frucht bringen, wie soll das überhaupt sein? Dann möchte ich dir sagen, Jesus kann durch jedes, auch so kleines, unscheinbare und kaputte Leben, neues Leben schaffen und Frucht bringen. Weißt du noch, in der Bibel ist eine Samariterin da, in Johannes 4. Jesus kommt zum Brunnen und sie kommt auch. Und ganz ehrlich, nach einer Zeit merken wir, das ist eine ganz kaputte Frau. Ihr Leben ist sowas von zerstört, bis zum geht nicht mehr. Nicht mal sie selber kommt damit klar. Nicht, dass sie kaputt ist und denkt, ach, ist mir egal. Sie kommt damit einfach nicht klar. Und dann redet sie mit Jesus und Jesus wendet das Ganze so gut hin und redet mit ihr und die Frau kommt zu Jesus. Und dann lesen wir in Vers 39, es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus der Stadt um des Wortes des Frauen willen. Und später steht, und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen. Das passiert aus dem Leben dieser Frau, gerade weil sie noch so kaputt und so zerstört. Aber Jesus macht alles heil. Und plötzlich geht sie in die Stadt und Menschen glauben. Und da passiert die Frucht. Jetzt könnte man sagen, sie bringt Frucht. Jesus schickt da deine 12 Jünger voller Glauben und Stärke. Aber nein, sie geht dahin, als kleiner Haufen wirklich.
Schmeiß dein Leben in Jesu Richtung und sag, Jesus, mach heile. Und er macht's heile, weil er das Kaputte heile machen kann. Und plötzlich ist Frucht da. Und sogar aus deinem Leben kann er Frucht bringen. Warum passiert das? Weil diese Frau so heilig war? Nein, haben wir doch gerade gesagt. Weil Jesus heilig ist. Weil Jesus so gut ist. Und wenn du sagst, ich kann es nicht, dann sagt Jesus, ich weiß, dass du es nicht kannst, aber ich kann es. Lass mich dran. Lass mich wirken durch dich. Frucht bringen kann jeder. Keiner muss sagen, mein Leben ist umsonst. Auch aus deinem Leben möchte Jesus was machen. Es gibt so viele Menschen, die sich auch als Christ fragen, wofür lebe ich überhaupt? Ja gut, ich habe mich bekehrt, aber irgendwie so, ich verliere langsam den Sinn. Alles so in Trott immer wieder. Und hier können wir die Antwort herauslesen. Der Sinn deines und meines Lebens ist, als Christ Frucht zu bringen. Jesus könnte doch sagen, hier, hast dich bekehrt? Puh, nach oben in den Himmel. Ja, ist doch erledigt, ist doch eigentlich erfüllt. Aber nein, er sagt, du bleibst hier und bringst Frucht, damit die anderen durch dich auch zum Glauben kommen, damit die anderen durch dich auch im Glauben wachsen können. Warum? Weil Gott dich nicht verlassen wird. Weil Gott in deinem Leben mit dir stehen bleiben wird. Er möchte heute, egal in welcher Lage du bist, durch dich Frucht bringen. Er möchte, dass du ihm treu bist. Alles andere macht er. Folge Jesus nach und überlasse dein Leben dabei ihm. Und dann wird alles, was du tust, nie umsonst sein. Niemals. Darum ist Nachfolge auch etwas ganz Erfüllendes. Zugegeben, es ist schwer manchmal und es ist sehr anstrengend und manchmal gefährlich. Aber wie schön ist das, wenn ich am Ende des Tages, am Ende des Jahres, am Ende meines Lebens sagen kann, das war nicht umsonst. Es war nicht umsonst, was ich getan habe. In meinem Leben hat Gott was bewirkt, für mich und für die Menschen. Er hat mich dabei gesegnet und hat mich zum Segen für die anderen hingestellt. Der letzte Punkt, und damit möchte ich schließen, Gott loben mit Jesus. Sich hingeben für Jesus, Frucht bringen mit Jesus und Gott loben mit Jesus. In den letzten beiden Versen spricht Jesus über seinen Leidensweg, seinen Weg zum Kreuz. Und dann sagt er plötzlich, Vater, verherrliche deinen Namen. Irgendwie passt das nicht zusammen. Irgendwie redet er über das Kreuz, dass er leiden wird, dass er sterben wird und dann sagt er, verherrliche deinen Namen. Ein Sterben am Kreuz und Verherrlichung, wie kann das sein? Es hört sich nicht unbedingt nach einem Happy End an, wenn Jesus sagt, ich werde sterben. Aber anscheinend weiß Jesus, dass dieser Tod und Opfer am Kreuz den Namen Gottes verherrlichen wird. Warum? Wie kann das sein? Weil Jesus dadurch Gottes Willen folgt und erfüllt. Gott wollte durch Jesus die Menschen, dich und mich, wieder mit ihm versöhnen. Am Kreuz hat er die Mauer durchbrochen und alles, was uns zwischen mir und Gott einfach hängt, hat alles weggetan. Die Macht der Sünde, die wir so anheuern in unserem Leben, in unserem alten Leben, das hat er alles in Ordnung gebracht. Das hat das alles weggeschafft. Und so können wir heute beten und danken. Danke, dass du für meine Sünden, Jesus, gestorben bist. Und das hat er nicht allgemein für alle irgendwie getan. Das hat er heute für dich getan. Er hat es persönlich für dich getan. Damit du vor ihm Vergebung findest und neu anfangen kannst. Für Jesus war das Kreuz oder der Weg zum Kreuz hart und bitter. Und dieser Weg machte Gott die Ehre. Was heißt das für uns, seinen Namen zu verherrlichen? Manche denken dabei vielleicht an Loblieder, an Gebete, was auch stimmt und wahr ist und hat Zeit in unserem Leben und muss Zeit hier in der Gemeinde und in unserem persönlichen Leben finden. Aber Gott zu ehren ist noch viel mehr. Gott zu ehren hängt von meinem ganzen Leben ab. Ihm die Ehre zu geben und ihn nicht aus manchen Lebenssituationen oder Lagen auszuklammern. So nach dem Motto, Jesus, das alles, da bist du mein Gott, aber in diesem kleinen Zimmer, in diesem kleinen Hobby, komm, lass mir das noch sein. Das will ich alleine machen. Das will ich, das, geh da nicht hin. Lass mich das selber machen. Nein, klammer Jesus nicht aus diesem Zimmer, nicht aus diesem Hobby, nicht aus dieser Zeit, sondern lass ihn da hin. Lass ihn da wirken, lass ihn groß sein. Das ist ihm mit und in meiner Nachfolge die Ehre geben. In schweren Zeiten, in denen alles in mir zusammenstürzt und ich nicht mehr kann, in den Zeiten, wo ich jeglichen Halt verliere, in diesen Zeiten möchte Jesus dir ganz nahe sein. Genau in diesen Zeiten möchte er auch wissen, dass du ihm treu bist. Er sagt, ich bleibe bei dir. Und wenn du sagst, ich bleibe bei dir, Jesus, dann muss ich sagen, so handelt kein Fan, so handelt ein wahrer Nachfolger Jesu. Das kann eine ganz besondere Motivation sein, so das Leben zu sehen. Ich ehre Gott mit meinem Leben, egal wie schwer ich das gerade habe. Ich möchte das heute tun, ich möchte Gott heute mit meinem Leben ehren. Gott freut sich darüber. Und das ist eine starke Motivation, so zu leben in harten Zeiten, so zu leben, dass Gott sich über dein Leben freut. Das hilft, dran zu bleiben in schweren Zeiten. Und Jesus sagte auch, jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Und dann sagte er, Vater, verherrliche deinen Namen. Also, auch mit meiner betrübten Seele, mit meinem betrübten Tag, mit meinen schweren Zeiten kann ich sagen, oder in meinen schweren Zeiten kann ich sagen, Herr, verherrliche deinen Namen. Herr, zu deiner Ehre möchte ich diesen schweren Zeiten oder schweren Tage leben. Und das bleibt auch anderen nicht verborgen. Die Menschen sehen das. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, die ich gelesen habe. Es gab eine Geschichte, einige Zeit nach der Auferstehung Jesu, als der berüchtigte Kaiser Nero an die Macht kam. Er hatte eine Division von Menschen gehabt, die wegen ihrer athletischen Fähigkeiten ausgeprägt und ausgewählt waren. Sie waren bekannt als die Gladiatoren des Kaisers. Und jedes Mal, als sie in das Kolosseum einmarschierten, sangen sie, wir sind die Gladiatoren des Kaisers, wir kämpfen für dich, o König. Ob wir leben oder sterben, alles geschieht zu deiner Ehre. Und es kam die Zeit, da sie nach Norden in den Kampf gegangen sind gegen die germanischen Stämme. Und es war auch die Zeit, wo ein Erlass sozusagen ausging zur Unterdrückung des christlichen Glaubens. Auch aus den Reihen der Soldaten sollten anscheinend Menschen da sein, die diesen Glauben angenommen haben. Und sie sollten von Kaiser Nero ausgerottet werden und vernichtet werden. So stellten mitten im Winter ein General des Kaisers seine Truppen auf und auch die Gladiatoren schließlich auch. Und er brüllte, mir ist zu Ohren gekommen, dass einige von euch diesen neuen Glauben angenommen haben. Ich bezweifle, dass jemand von euch so dumm ist. Aber wenn jemand so ein Christ ist, möge er vortreten. Zu seinem Erstaunen hatten 40 Gladiatoren das getan und sind vorgetreten. Der General nutzte den Tag von Anfang, vom Morgen an, um sie vom Glauben abzubringen. Als es aber Abend war, sah er ein, dass das nichts bringt. Sie kehren nicht von ihrem Glauben zurück. Dann hat er sich einen ganz, ganz schrecklichen Plan ausgedacht. Er brachte die Männer aufs Eis von einem See, zog sie aus und stellte sie auf das Eis. Die bittere Kälte peitschte nur so um die Männer. Der General erklärte, um den See stehen Feuerstellen. Wer genug von seinem Glauben hat, soll davon abschwören und möchte kommen zum Feuer. Er wird eine Decke bekommen und warmes Essen. Doch es passierte nichts. Die Gladiatoren fingen an zu singen, wir sind 40 Kämpfer Christi, wir kämpfen für dich, o König. Ob wir leben oder sterben, es geschieht alles zu deiner Ehre. In der Morgendämmerung sah man eine jämmerliche Gestalt über das Eis zum Feuer kommen. Der Mann hat seinen Glauben abgeschworen. Er konnte nicht mehr. Dann hörte man das Lied wieder klingen. Wir sind die 39 Kämpfer Christi. Wir kämpfen für dich, o König. Wir leben oder sterben. Es geschieht zu deiner Ehre. Als der General das sah und alles miterlebte, stand sein Entschluss fest. Er legte seine Waffe ab und seine Kleidung und schritt hinaus aufs Eis, um mit den 39 Männern zu sterben, die lieber in den Tod gehen wollten, als ihren Herrn untreu zu werden. Man erwartet, dass du murrst in schweren Zeiten. Man erwartet, dass du meckerst und schimpfst über dein Leben. Aber wenn man hört, dass du Gott in diesen schweren Zeiten lobst, das ist beeindruckend. Das ist ungewöhnlich. Und das prägt die Menschen um uns und macht sie neugierig auf Jesus. Jesus ist immer dabei. Er lässt seine Nachfolger nie im Stich. Und er geht voran und lädt uns ein heute, dass wir uns hingeben wie er. Dass wir ganze Sache machen mit ihm, auch wenn es uns was kostet. Und dann, und das ist die Zusage, die Jesus uns gibt, es wird nicht umsonst sein. Dann wird es Frucht bringen und dann wird sich Gott über so einen Nachfolger und Treuer freuen. Dann geben wir ihm die Ehre. Heute lädt dich Jesus ein, sein Nachfolger zu sein, voll und ganz. Jesus wird das ganze Leben vor dir gehen und dich tragen. Er wird dein Leben erfüllen. Und weißt du, wenn Jesus sagt, gib mir dein Leben, ich fühle es, dann kannst du ihm ein Stückchen geben, dann wird er nur ein Stückchen fühlen. Aber nicht mehr, weil du ihm nicht mehr gibst. Aber wenn du alles gibst in deiner Nachfolge, dann füllt er dich auf. Jesus braucht heute keine Fangemeinde. Er braucht nicht Menschen, die ihm zujubeln. Er braucht Menschen, die ihm vertrauen. Und er braucht Menschen, die ihm treu nachgehen. Vertraue ihm. Und du wirst keinen Tag in deinem Leben erleben, was umsonst ist. Möge der Herr Jesus uns heute segnen und uns dabei helfen. Amen.